Der Vers für die Predigt ist, wie gesagt, die Jahreslosung für 2024, 1. Korinther 16, Vers 14. Alle Dinge lasst in der Liebe geschehen. Wir beten, Herr, bitte segne dieses dein Wort an unseren Herzen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, unter diesem Leitspruch, sozusagen, das ist ja eine Losung, wollen wir in das neue Jahr gehen, neue Jahr 2024. Da ist von Liebe die Rede in diesem Vers, wird auch gerne als Trauspruch genommen. Dann zeigt sich aber auch, dass das ein sehr anspruchsvolles Wort ist, dieser Vers. Denn da heißt es nicht, seid lieb zueinander oder gebt euch Mühe, liebevoll zu sein, sondern da heißt es, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Oder das anders formuliert, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles soll in Liebe geschehen. Unser Reden, unser Denken und natürlich unser Tun. Denken, reden und handeln, das macht uns als Menschen aus. Das tun wir ständig. Aber es soll eben auch in der Liebe geschehen. Das ist anspruchsvoll. Und es ist dann nicht nur Eheleuten gesagt, wenn die sich das als Trauspruch raussuchen, sondern es ist allen gesagt. Es ist der ganzen christlichen Gemeinde gesagt. Paulus schreibt es an die Gemeinde in Korinth, an die Glieder dieser Gemeinde. Jedes Gemeindeglied soll in allen Dingen die christliche Liebe beachten. Und für uns heißt das, also für das neue Jahr, dass dieses Jahr im Zeichen der Liebe steht. In der Liebe, die uns trägt und mit der Liebe, in der wir tragen. Wie immer, wenn wir als Predigttext nur einen Bibelvers haben, da ist es auch gut, wenn wir den Blick etwas weiten und schauen, wo dieser Vers denn zu finden ist, in welchem Zusammenhang diese Worte geschrieben wurden. Wo sind also diese Worte zu finden? Sie sind ganz am Ende des 1. Korintherbriefs, den Paulus geschrieben hat, 16. Kapitel. Und dieser Vers, der gehört zu den letzten Mahnungen, die der Apostel Paulus in diesem Brief den Christen in Korinth geschrieben hat. Und in diesem 1. Korintherbrief, da ist die Liebe ein großes Thema. Es zieht sich durch wie ein Faden. Wir schauen ihn uns ja gerade auch an im Hauskreis. Das ist immer wieder Thema. Und sie musste auch ein großes Thema sein, die Liebe, weil sie in Korinth an vielen Stellen gefehlt hat. Da stand es in vielen Dingen in der Gemeinde nicht so zum Besten. Und das lag daran, dass christliche Liebe gefehlt hat. Da gab es zum Beispiel Spaltungen in der Gemeinde. Da gab es verschiedene Parteien oder man könnte sagen Fanlager, die verschiedene Prediger toll fanden. Und die sich gegenseitig sozusagen bekämpft haben. Es gab Ärger in der Gemeinde um die Frage nach dem richtigen Umgang mit öffentlichen Sündern, mit Gemeindegliedern, wo bekannt war öffentlich, dass sie in Sünde leben. Da ging es um einen, der Ehebruch begangen hatte, aber nicht nur das, der dann auch innerhalb der Familie da mit einer Frau zusammenlebte. Es ging in diesem Brief um gerichtliche Auseinandersetzungen zwischen Gemeindegliedern, wo Paulus auch sagt, dass das soll nicht sein, dass ihr euch gegenseitig vor weltliche Gerichte zerrt. Es ging um die Frage nach Starken und Schwachen im Glauben. wie die miteinander umgehen soll. Und es geht in diesem ersten Korintherbrief um den richtigen Umgang mit Gottes Gaben, auch mit Gottes besonderen Gaben. Ja, da gab es vieles, was im Argen lag und auf das Paulus dann aus der Ferne einzugehen versucht. Er war nicht vor Ort. Das würde ihn traurig gemacht haben, als er gehört hat, was da schiefläuft in Korinth. Und für uns ist es aber sehr interessant und auch heilsam zu lesen, wie Paulus in diesem Brief auf all diese Themen eingeht. Weil das sind keine logischen Argumente, keine psychologischen Tipps, keine rhetorischen Tricks, mit denen Paulus dann versucht, die Zustände zu bessern. Er versucht es nicht mit menschlichen Überredungskünsten. Nee, in allen Fragen ist es Jesus Christus, auf den Paulus immer wieder zu sprechen kommt. Den gekreuzigten Christus, das ist das, was er predigen will. Für die Welt eine Torheit und ein Ärgernis, aber für die, die glauben, eine Gotteskraft. Wenn also die Leute in Korinth zum Beispiel auf verschiedene Prediger sahen und das Menschliche gesehen haben, wie toll jemand redet, wie überzeugend jemand rüberkommt, und dann den Paulus oder den Barnabas oder den Apollos toll fanden, da schreibt ihnen Paulus: Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Und wenn sich die Christen in Korinth gegenseitig vor weltliche Gerichte zogen, dann schreibt ihnen Paulus mit Blick auf Jesus: Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Ihr seid doch reingewaschen, ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und wenn es um das Thema geht, dass diejenigen, die sich als Starke im Glauben angesehen haben, dann nicht bereit gewesen sind, Rücksicht auf Schwächere zu nehmen, da schreibt Paulus: Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern, verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Diese Liste an Beispielen ließe sich noch lange fortsetzen, wo Paulus immer wieder den Blick auf Christus lenkt. Was hat das nun alles mit unserem Vers zu tun? Alles, was ihr tut, geschehe in der Liebe. Das hat damit zu tun, wie wir diesen Begriff Liebe verstehen. Denn wir sollten ihn eben biblisch verstehen, so wie ihn Paulus ihn uns erklärt im ersten Korintherbrief. Liebe, alles geschehe in Liebe, ist eben keine moralische Forderung. Das wäre das, was der Humanismus haben will, der dann an das angeblich Gute im Menschen appelliert und von ihm fordert, dass er aus sich heraus Liebe üben soll. Aber wenn wir das beherzigen wollen, alles geschehe in Liebe, in der Liebe, dann sollen wir eben nicht auf uns schauen, sondern dann ist es nötig, dass wir auf Christus schauen. Denn was Paulus uns da zeigt, das ist die Liebe, die uns trägt, die uns geschenkt wird, auf der unser Glaube ruht. und auf die wir uns immer wieder zurückbesinnen müssen. Alles, was ihr tut, geschehe in der Liebe, wir könnten ergänzen, in der Liebe des Herrn. Alles, was wir tun, soll in der Liebe geschehen, von der wir selbst getragen werden. Schauen wir nicht als erstes da auf unsere Fähigkeiten und auf unseren guten Willen. Schauen wir drauf, dass wir ein neues Jahr wieder in Christi Liebe leben dürfen. Alles, was er getan hat, von seinem Menschwerden, von seinem Kommen bis zu seinem Tod, bis zu seiner Auferstehung, all das war getrieben von der Liebe Gottes zu uns lieblosen Menschen. Und das haben wir an Weihnachten besonders gesehen, dass da der große Gott, der Schöpfer aller Dinge, so klein wird, einer von uns wird, um uns zu erlösen. Und an Neujahr, vor einer Woche, wenn wir da Gottesdienst gehabt hätten, da hätten wir den Tag der Namensgebung und der Beschneidung von Jesus gefeiert. Denn 8 Tage nach seiner Geburt, da ist er beschnitten worden, so wie es mosaisches Gesetz war, und da hat er auch seinen Namen bekommen. Er sollte Jesus heißen. Warum Jesus? Jesus bedeutet, er rettet von Sünden. Er sollte Jesus heißen, weil Gott in diesem Kind Helfer und Retter sein würde. Deswegen hat er sich selbst unter das Gesetz getan. Ist ein Mensch geworden, ist beschnitten worden. Durch dieses Bundeszeichen der Beschneidung, da ist er Teil des Volkes geworden, das dem Gesetz Gottes gehorsam sein musste. Und er war der Einzige, der das auch wirklich war. Der Einzige, der Gottes Gesetz wirklich gehorsam war, sein ganzes Leben lang. Und am Ende geht er diesen schlimmen Weg, diesen einsamen Weg und stirbt am Kreuz und trägt da die Sünden der ganzen Welt auf seinen Schultern. Warum? Nicht, weil er es musste, sondern aus Liebe zu uns Menschen, aus Liebe zu jedem Einzelnen unter uns. Und Liebe heißt ja, er will das Beste für uns. Nicht, er findet uns sympathisch, sondern er will das Beste für uns. Und das Beste für uns ist, dass wir den Sinn der Bestimmung unseres Daseins dann gerecht werden können. Nämlich, dass wir bei Gott sein können. Dahin will uns Gottes Liebe bringen. Dass wir eben nicht unter dem gerechten Zorn Gottes mehr stehen müssen, sondern dieser gerechte Zorn getilgt ist, weil Jesus den Schuldbrief bezahlt hat. Für sich selbst hat Jesus das nicht gebraucht. Und verdient haben wir es nicht, dass er uns so liebt. Aber er hat sich dazu entschieden, uns so zu lieben. Und wenn wir sagen, ein Jahr unter dem Zeichen der Liebe, ist es also auch ein Jahr unter dem Zeichen des Kreuzes Jesu. Und das ist der Inbegriff von Gnade. Gnade heißt nicht Schwamm drüber. Alles ist wurscht, Gott ist ein ganz Lieber. Gnade bedeutet, Gott liebt uns, obwohl wir so sind, wie wir sind. Gnade, obwohl wir so sind, wie wir sind. Und das beschreibt Paulus im 1. Korintherbrief sehr eindrücklich. Diese selbstlose, diese aufopfernde Liebe Gottes. Und wir kennen alle dieses wunderbare Kapitel 13, was auch gern bei Hochzeiten vorgelesen wird. Das hohe Lied der Liebe. Aber wir müssen da im Hinterkopf haben, da geht es eben nicht um eine moralische Forderung, so seid jetzt mal, sondern das ist vor allem erstmal eine Beschreibung, wie Gott sich uns zuwendet, woran wir uns dann orientieren dürfen. Paulus schreibt, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Diese Art der Liebe, die hat uns bis hierher getragen. Sie wird uns auch in diesem neuen Jahr tragen wollen, ganz gleich, was es bringen wird. Die selbstlose, aufopfernde Liebe Gottes. Dieses Jahr steht also unter dem Zeichen der Liebe, als erstens der Liebe, die uns trägt, und zweitens die Liebe, in der wir tragen. Das sind tolle Worte, dieses hohe Lied der Liebe. Das ist wirklich auch poetisch wunderbar, aber das muss einen eigentlich beschämen, wenn man das liest. Weil einem das zeigt, wie wenig man oft Liebe an den Tag legt. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sieht so in unserem Herzen aus, in unseren Gedanken, in unserem Reden. Ich sage nicht, dass es nie so aussieht, aber es sieht oft nicht so aus. Und da kann man schon auch mal das Revue passieren lassen, das letzte Jahr, sich vor Augen halten, wie stand es da mit meiner Geduld, mit meiner Langmut, mir selbst gegenüber, den anderen gegenüber. Wie ist es mit Mutwillen, mit Rechthaberei, mit beleidigter Ehre? Haben wir getragen und ertragen, selbstlos gehandelt? Es hat schon einen guten Sinn, dass wir uns immer wieder da auch ermahnen lassen. Uns nicht nur selbst von Gott in Liebe tragen zu lassen, sondern auch selbst in Liebe zu tragen. Wenn wir da Revue passieren lassen und merken, oh, diesem Anspruch werde ich nicht gerecht. Genau deswegen ist Jesus ja gekommen. Und mach dich frei. Mach dich frei von schlechtem Gewissen. Mach dich frei von Schuld. Sodass du befreit bist, zu sagen, ja, das möchte ich auch in meinem Leben. Ich möchte, dass mein Herz davon erfüllt ist, von dieser Liebe. Und weiß, dass ich da immer wieder scheitern werde. Ich weiß aber, dass ich selbst getragen bin durch Gottes Liebe. Eins muss man ganz deutlich sagen, diese Liebe, die können wir nicht befehlen. Das ist etwas, was mit der Herzenseinstellung zu tun hat. Wenn ich Liebe zu einem Gesetz mache, dann stirbt sie. Zumindest unter uns Menschen. Als die ersten Menschen, Adam und Eva, dann noch Gottes Ebenbild in sich trugen, da lebten sie in diesem liebevollen Verhältnis zu Gott. Das, was ihr Schöpfer wollte, das haben sie gern getan. Adam und Eva haben nicht über die Arbeit im Garten geklagt. Sie haben sich die Schöpfung gern untertan gemacht. Sie waren Gott auch nicht böse, dass sie nicht von dem Baum der Erkenntnis essen durften. Sie wussten, Gott ist gut, wenn er das so will, dann ist das sicher gut. Und nach dem Sündenfall, da ist dieses Band der Liebe zerrissen. Dem Teufel ist es gelungen, Zweifel in die Herzen der Menschen zu säen. Und damit nahm das Unheil, auch die Lieblosigkeit, ihren Lauf. Und schon die zweite Generation der Menschheit hat sich ja wortwörtlich die Schädel eingeschlagen. Hass und Missgunst prägen leider bis heute das Zusammenleben der Menschen. Deswegen schauen wir nicht auf uns selbst, auf unsere eigenen Ressourcen, wenn wir sagen, ich möchte das beherzigen, was hier geschrieben steht. Alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. Sondern lassen wir uns immer wieder beschenken von Gottes Gnade. Weil diese Liebe, die verändert uns. Du bist zu einem Kind Gottes geworden. Durch die Taufe, durch den Glauben. Und so will sich die Liebe Gottes auch immer wieder eine Bahn brechen in deinem Herzen. Und da dürfen wir uns den Blick auf den Nächsten schärfen lassen durch diesen Vers. Der Nächste ist eben nicht der, der irgendwie alles immer falsch macht. Der Nächste ist nicht der, der irgendwie komisch tickt. Der Nächste ist nicht der, der es halt wohl nie begreift. Sondern, nein, der Nächste ist der, der auch ein Geschöpf Gottes ist. Der Nächste ist der, der von Gott geliebt ist, so wie ich auch. Der Nächste ist der, für den Jesus sein Leben gelassen hat, so wie für mich auch. Der Nächste ist der, den Gott in der Ewigkeit bei sich haben will, so wie mich auch. Und wir dürfen Gott bitten, zu lernen, diesen Blick auf unsere Mitmenschen zu haben. Denn dann können wir das lernen, alles, was ihr tut, das geschehe in der Liebe. Da können wir das lernen, umzusetzen. In aller Schwachheit, mit allen Fehlern, mit allen Versäumnissen. Denn der alte Adam ist auch immer noch in uns. Aber ergreifen wir doch immer wieder voller Freude die Liebe, die Gott uns schenkt, damit wir sie weitergeben können. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Niemand von uns kann heute sagen, was das neue Jahr uns bringt, unseren Familien bringt, unserem Land bringt, der Welt bringt. Im besten Fall wird der jüngste Tag bald anbrechen. Da wird dann alles Elend, alle Lieblosigkeit überwunden sein. Falls nicht, dann ist zu befürchten, dass allerorten immer mehr Lieblosigkeit zu sehen sein wird. Das prophezeit Jesus, dass die Liebe immer mehr erkalten wird. Und gerade in solchen Zeiten, in denen wir selbst auch versucht sein könnten, in diesen Chor der Lieblosigkeit einzustimmen, gerade dann ist es gut, wenn wir uns auf das zurückbesinnen, was uns ja auszeichnen soll, dass ihr euch untereinander liebt, dass wir Licht und Salz der Erde sind, dass wir auf Hass mit Liebe antworten. Und zwar Liebe nicht im Sinn von Sympathie, sondern mit echter Liebe, selbstloser Liebe, die wir selbst von Gott erfahren durften. Gott schenke uns das, dass wir ja, diesen Worten gemäß diesem Jahr leben können. Erlasse es uns zu einem Jahr im Zeichen der Liebe werden. In Christi Liebe, die uns trägt, mit einer Liebe, in der wir tragen. Amen.